ARD.
Es ist wieder mal soweit, raus aus der Depression. Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ein Podcast von NDR Info in Zusammenarbeit mit der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention. Mein Name ist wie immer Harald Schmidt und ich begrüße unseren Fachmann im Studio, Herrn Professor Dr. Ulrich Hegel. Grüß Gott, Herr Hegel.
Ja, Tag, Herr Schmidt.
Und wir haben heute einen großartigen Gast, eine Schauspielerin, die Sie natürlich hauptsächlich kennen als Pia Koch in der RTL-Serie Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Herzlich willkommen, Isabel Horn.
Hallöchen.
Isabel, und wir haben ein schweres Schicksal, das wir gemeinsam tragen. Wir haben uns auf dem Traumschiff verpasst.
Ja, Mann. Ja.
Ich weiß ja, dass du
das machst.
Was lief da schief?
Ja, ich weiß es auch nicht. Ich musste einfach nochmal mitmachen,
ja,
wenn
unbedingt.
Du dann auch da bist.
Welche Folge war das, wo du mitgemacht hast? Afrika.
Afrika. Ja, ja, am 1.1. wird es ausgestrahlt, aber gibt es schon in der Mediathek.
Es gibt jetzt schon in der Mediathek. Ja. Ich warte, heißt WM-Finale, 19. Juli und jetzt schon in der Mediathek. Ja. War man nett zu dir?
Oh, es war traumhaft. Ich habe mich so wohl gefühlt. Es ist wie, ja, wie so eine liebevolle Familie.
Ist es wirklich,
und
ne?
Total eingespielt.
Ja.
Und es ist ein ganz anderes Arbeiten, weil man ja auch zusammen isst,
ja,
da übernachtet.
Ja.
Und das ist so ganz intensiv und schön. Also ich fand es toll.
Und wo war das in Afrika?
Wir waren in der Nähe von Johannesburg.
Ja, schöne Lodge.
Eine traumhafte Lodge. Und wenn du rausgegangen bist, dann hast du direkt alles gesehen, die ganzen Tierchen.
Mhm.
Und,
nachts auf Toilette musste man über den Hof mit Begleitung oder war im Zimmer?
Nö, war im Zimmer, ja. War im Zimmer. Aber der Weg dann abends zum Dinner war immer aufregend. Da waren dann alle möglichen Tierchen auch auf dem Weg, aber ich liebe ja alles.
Ging einer mit einem Gewehr nebenher für den Fall?
Nee, was, hör auf.
Nee, aber das hat
einmal
schon zum Teil.
Du, einmal habe ich gehört, so ein Löwenschrei, und da war ich dann wirklich ganz unruhig.
Ja.
Und dann habe ich aus dem Zimmer angerufen, da meinte ich, ist das denn theoretisch möglich, dass sowas hier auch reinkommt? Und dann hat man mir tatsächlich gesagt, dass da mal ein Löwe war.
Ja, natürlich.
Obwohl das umzäunt ist.
Ja, ja, klar.
Ja, und da hatte ich Schiss.
Ja, und vor allem, was machen viele KünstlerInnen oder Gatten oder Lebenspartner oder eingetragene Lebensgemeinschaft? Sie nehmen den Obst mit ins Zimmer rein, obwohl man ihnen fünfmal sagt, bitte nehmt keine Orangen rein. Ach, eine geht schon. Ja, das sagen sich auch die Affen. Dann räumen sie ihnen die Bude aus.
Mhm.
Ja, weil es ist halt die Natur, wo der Mensch ja, sagen wir mal, auch genauso Gast ist wie die anderen Tierchen. Mhm. Ja, aber das freut mich, dass es dir gefallen hat. Ja, ich habe das jetzt gesehen und dachte, Mensch, schade, aber vielleicht gibt es eine andere Gelegenheit.
Ja.
Ja. Wie geht's dir?
Gut, gut. Ich freue mich, heute hier sein zu dürfen.
Ja.
Bei euch. Ich fühle mich in Köln ja auch total wohl.
Ja.
Und ich finde, es ist auch ein sehr, sehr wichtiges Thema.
Wie bei allen, die bei uns zu Gast sind, herzlichen Dank, dass du den Mut hast, da so offen drüber zu sprechen. Und ich bin sicher überzeugt, dass es hilft, dass man dich kennt als Schauspielerin. Und ich habe ein Video gesehen, was ich sehr bewundert habe. Und wo ich sage, also da hat mich auch überrascht, dass du das gemacht hast. Da lagst du weinend im Bett und es ging überhaupt nicht gut. Und du hast gesagt, ich verstecke mich nicht, sondern ich zeige mich so. Wie war da deine Situation?
Das war damals in der Wochenbettdepression. Das muss das gewesen sein. Es war erstmal wahnsinnig schwierig, mich so zu zeigen.
Ja, eben.
Weil ich bin ja eine Frohnatur,
ja,
auch immer sehr positiv und ich bin eine Macherfrau. Ich nehme die Dinge gerne in die Hand und ich möchte funktionieren. Ich möchte immer 100% geben. Und da habe ich wirklich gemerkt, es geht nichts mehr. Ja, ich habe mich so hilflos gefühlt und ich habe mich auch so geschämt, weil man vergleicht sich ja dann auch immer mit anderen Menschen.
Dass es dir so geht oder dass du das zeigst?
Nee, dass es mir so geht.
Ja.
Aber ich habe gedacht, es kann doch nicht sein, dass es nur mir so geht und vielleicht hilft es ja, nicht nur mir, sondern auch anderen Betroffenen, wenn ich mich einfach mal so zeige, wie es jetzt ist. So. Mhm. Und da habe ich das einfach hochgeladen.
Mhm.
Ja. Also unter uns, ich brauchte natürlich auch wieder ein Video und ich habe nichts geschissen bekommen. Mhm. Und habe ich gesagt, bevor ich jetzt gar nichts hochlade, lade ich das jetzt einfach hoch.
Okay.
Ja. Ich habe mir einfach überhaupt keine Gedanken mehr darüber gemacht, das dann einfach gemacht und es kam so viel positives Feedback.
Ja, aber das ist schon nicht ohne dieses Video. Also sagen wir mal, sehr viel fertiger kann man nicht sein. Als du da.
Ja,
da ist nichts gemacht.
Nö.
Du liegst im Bett, es geht dir richtig schlecht und du hältst drauf.
Absolut.
Mit der Kamera.
Ja? Absolut.
Der Auslöser war die Wochenbettdepression. Oder?
Genau, genau. Also meine allererste depressive Phase war schon länger her. Da litt ich ja an einer reaktiven Depression. Das wird ja ausgelöst durch ein belastendes Ereignis.
Ja.
Das war damals so, dass ich mich frisch getrennt habe von meinem Ex-Freund. Und dann, gefühlt paar Tage später, habe ich erfahren, dass mein Vertrag bei GZSZ nicht verlängert wird. Mhm. Bin davon aber überhaupt nicht ausgegangen. Der Job, dass ich habe dafür gelebt. Mhm. Und habe auch extra mir eine Wohnung gesucht in der Stadt, dass ich näher am Drehort bin. Habe sogar den Mietvertrag unterschrieben. Und auf einmal kam dieses besagte Gespräch, ich wusste von nichts. Und dann hieß es, nee, das ist halt auserzählt, die Geschichte. Und das ist ja eigentlich auch vollkommen normal. Mhm. Ne, das ist ja ein Kommen und Gehen. Und es waren wundervolle Jahre da. Aber in dem Moment war das für mich so schlimm, das hat mir komplett den Boden unter den Füßen weggerissen. Und das war quasi meine allererste depressive Phase. Und dann mit der Geburt unseres ersten Kindes bin ich dann erneut in ein Loch gefallen. Ich wollte natürlich auch da viel zu früh funktionieren. Ich hatte einen Notkaiserschnitt und habe dann wirklich nach einer Woche da schon irgendwie den Haushalt geschmissen. Wollte alles so machen wie bisher. So, und das ging natürlich nicht. Ich war komplett überfordert, dann der Schlafmangel, dann hat das auch mit dem Stillen nicht funktioniert. Und ich habe in dem Moment einfach gedacht, ich bin eine schlechte Mutter, warum funktioniere ich nicht? Und habe mich da so hineingesteigert, dass dann am Ende wieder gar nichts mehr ging. Mhm. So, also ich habe durch diese Phasen wirklich gelernt, dass ich viel liebevoller mit mir selber umgehen muss. Und dass es vollkommen okay ist, wenn man nicht immer funktioniert und ich bin nur ein Mensch und ich bin damit nicht alleine. Und ganz wichtig, ich werde trotzdem geliebt. Weil in meinem Kopf war immer, wenn du eine Leistung bringst, wirst du geliebt. So, das hatte ich so verankert.
Woher kommt es?
Ja, wahrscheinlich aus der Kindheit, ne?
Tatsächlich, ja.
Ja, wahrscheinlich aus der Kindheit. Das ist jetzt auch nicht bewusst durch meine Eltern so fokussiert worden, aber ich habe ganz früh angefangen mit dem Ballett, dann war ich auch auf dem Ballettinternat, dann kam das Musical. Ich hatte wirklich von Montag bis Freitag war ich da immer irgendwie unterwegs und beim Training und auch beim Singen und dann auch in der Schule wollte ich gute Noten schreiben. Also ich hatte schon ein hohes Pensum. Jetzt, wo man so eigene Kinder hat, frage ich mich, wie habe ich das gemacht, ne? Auch die Pfarrerei von meiner Mama, wie hat sie das gemacht?
Ja.
Aber da habe ich halt gelernt, ich werde gelobt und die freuen sich, wenn ich was gut mache und vielleicht kommt es halt daher.
Mhm. Ja. Herr Professor Hegel, gibt es das häufig, dass so konkrete Vorgänge der Auslöser sind? Also wie jetzt das Überraschte aus bei gute Zeiten, schlechte Zeiten oder Wochenbettdepression hört man ja häufig. Das geht aber wieder vorbei. Wenn
das ist aber, glaube ich, Wochendepression ist was anderes als die reaktive Depression. Ne? Oder man ist halt schon vorbelastet eventuell. Oder
das ist entscheidend, ne? Dass man eine Veranlagung hat zu Depression. Diese Veranlagung, die kann genetisch bedingt sein. Darum haben viele auch erkrankte Angehörige. Die kann auch erworben sein, wenn man Traumatisierungen, Missbrauchserfahrungen hat. In frühen Lebensabschnitten hat man ein höheres Risiko, später zu erkranken. Es ist oft so, dass Menschen mit einer Veranlagung zur Depression eigentlich sehr sympathische Persönlichkeitsmerkmale haben. Nämlich, dass sie sehr für andere auch da sind, dass sie nicht nur an sich denken, dass sie Verantwortung übernehmen, ja, dass sie auch für andere sich reinhängen, also Leistungen auch bringen, gar nicht nur für sich, sondern auch für andere. Und das sind eigentlich sehr positive Eigenschaften. Ne? Und die können allerdings auch so stark sein, dass man sich selber, wie Sie gesagt haben, nicht liebevoll behandelt und mit sich zu streng wird. Und das ist dann immer auch der Ansatzpunkt der Psychotherapie. Mhm. Das ist ein bisschen verknüpft mit der Veranlagung, aber im Wesentlichen sind das ja sehr positive Eigenschaften. Und das haben Sie eigentlich gerade eigentlich sehr schön geschildert.
Wie lange hielt es denn dann an, diese Phase nach der Kündigung?
Also das war schon länger. Ne? Es ging peu à peu aufwärts, aber akut war es vielleicht ein halbes Jahr oder ein Jahr.
Ja.
Ja.
Hast du dir Hilfe geholt?
Ja. Diesen Schritt zu gehen und sich Hilfe zu holen, war natürlich auch wahnsinnig schwer.
Mhm.
Weil ich habe gedacht, also erstmal habe ich gedacht, alle anderen um mich herum funktionieren. Es ist doch vollkommen normal, dass mein Vertrag nicht verlängert wird. Wie viele Leute da draußen werden gekündigt?
Mhm.
Und die gehen einfach weiter. Ne? So, die stehen auf und packen das an und ich kriege es nicht hin. Ich habe in den schlimmsten Phasen, da habe ich nicht mal geschafft, mir irgendwie die Haare zu waschen oder einkaufen zu gehen. Ich lag nur im Bett, ich konnte auch nichts essen. Also ich hatte so düstere Gedanken. Und dann hat mir tatsächlich mein Ex-Freund geholfen. Obwohl wir uns getrennt haben, war er dann da und hat gesagt, es geht so nicht weiter. Ich habe da eine Anlaufstelle, bitte komm mit. Und dann bin ich ja wirklich, glaube ich, die erste Sitzung mit Schlafanzug, ungewaschen.
Tatsächlich,
saß ich da. Ja, der hat mich einfach mit und ich brauchte das auch. Hätte ich da nicht jemanden gehabt, der mich an die Hand nimmt und wirklich sagt, ey, du musst dich nicht schämen, du darfst dir Hilfe holen, ich bin bei dir. Und das war der erste Schritt. Und dann bei den anderen Sitzungen war meine Mama auch dabei, die ist dann auch nach Berlin gekommen. Und ganz am Anfang stand dann im Raum, okay, werde ich jetzt eingewiesen, weil es so schlimm war? Oder komme ich täglich hin zu meiner Therapeutin? So. Ich habe mich dann dafür entschieden, dass ich da täglich hingebracht werde, weil auch diese Gedanke, eingewiesen zu werden, also da denke ich mir immer so, Gott, bin ich jetzt in der Klapse oder was? Bin ich jetzt verrückt? Und dann habe ich mich auch so geschämt. Da habe ich gedacht, was ist, wenn da jemand mich erkennt? Und so, ne? Also das konnte ich mir nicht vorstellen. Und dann sind wir da wirklich am Anfang täglich hingefahren.
Diese Angst vor der Klinik, das ist, glaube ich, wahnsinnig schwer, das zu überwinden. Denn manchmal lässt sich halt ein Klinikaufenthalt nicht umgehen, ne?
Ja, so ist es, ne? Also wenn es jetzt gefährlich wird mit finsteren Gedanken oder man sich gar nicht mehr selber versorgen kann, dann ist halt eine stationäre Behandlung oft sehr, sehr wichtig, weil es Tagesstruktur gibt und man kriegt dann eben auch eine gute medikamentöse und psychotherapeutische Behandlung. Und ich habe die Frage vorhin nicht ganz beantwortet mit den Auslösern. In der Regel gibt es eine Tendenz, dass man die äußeren Faktoren in ihrer Bedeutung überschätzt. Aber ich glaube, das machen Sie gar nicht. Sie haben ja auch gesagt, es war eher ein Trigger. Ne? Denn die Trigger sind austauschbar. Ne? Bei der einen depressiven Episode ist es vielleicht die Partnerschaft, bei anderen ist es vielleicht das veränderte Verhalten nach der Geburt. Vielleicht liegt man auch mehr im Bett nach der Geburt. Langer Schlaf kann Depressionen eher verstärken, auch wenn man vielleicht Schlafstörungen hat, aber trotzdem im Bett liegt. Und döst, kann es negativ für die Stimmung sein, wenn man eine Veranlagung dazu hat. Es ist auch die Neigung, dass man manchmal, wenn man eine Depression kriegt, überlegt, was war vorher Negatives. Und wir alle finden irgendwas in den letzten Wochen, was nicht so gut war. Und die Depression verstärkt es dann. Und dann meint man, das ist die Ursache. Also der Zusammenhang zwischen Auslösern und einer Depression, da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, ob es wirklich ein kausaler Faktor war oder ob eigentlich das Entscheidende die Veranlagung ist. Denn Sie sagen ja selber, im Prinzip ist so eine Beendigung dieses Arbeitsverhältnisses etwas, wo Sie vielleicht auch schon halb damit gerechnet hatten, ich weiß es nicht. Und vielleicht kein ausreichender Grund, deswegen depressiv zu werden. Also man überschätzt oft die Bedeutung der äußeren Faktoren. Depression ist mehr als eine Reaktion auf Lebensumstände.
Ihr seid ja dann auch mit der Familie nach Schweden
ausgewandert. Ja, ja.
In welchem zeitlichen Abstand war das?
Das war danach. Also da war wirklich, ich hatte ja drei depressive Phasen. Ja. Das war überwunden. Gut, überwunden, das ist immer so, man weiß es ja nie. Ne? Ja. Das ist so, als wenn das da immer so lauert. Aber da hatte ich halt wahnsinnig viel über mich gelernt. Auch Techniken, weiß jetzt auch konsequent Dinge abzusagen, achte viel besser auf mich. Und da war ich komplett in meiner Kraft, so wie jetzt. Und da haben wir dann beschlossen, okay, wir wagen jetzt mal ein neues Abenteuer und sind dann nach Schweden. Ja. Aber ich glaube, wäre ich da in so einer Phase gewesen, da hätte ich erstmal an sowas gar nicht gedacht. Das hat auch wahnsinnig viel Energie bedeutet, das überhaupt zu wuppen. Wir haben das innerhalb von kürzester Zeit, sind wir nach Schweden gezogen. Also da hatte ich ganz viele positive Gedanken, wie auch jetzt. Und habe auch Rückschläge eher als Herausforderung gesehen, woran ich wachse und auch gelernt, dass der Weg nicht immer geradeaus gehen muss, sondern dass es auch wertvoll sein kann, einfach mal eine andere Abbiegung zu nehmen. Also da, ja, genau, das war eine schöne Phase.
Denn es ist ja vielleicht auch nicht anzuraten, dass man nach Schweden auswandert, wenn man gerade eine Depressive. Also nichts gegen Schweden, es ist wahnsinnig schön, ja, aber...
Weil es da so dunkel ist, wa?
Na, und ich meine, ja, genau. Ihr habt ja da irgendwie in so einem Bullaby-Haus gewohnt.
Ja,
so,
mitten so, wie im ich das Wald, Harald, ja. Mega.
Es war so, wie man sich Schweden im Klischee vorstellt,
absolut.
Ja?
Absolut, absolut, ja, wie im Bilderbuch.
Ja. Na, angenommen, Sie hätten das Pech gehabt und hätten noch eine Depression bekommen, hätten Sie natürlich gesagt, es war wegen dem Umzug nach Schweden, na klar.
Ja, genau, war zu viel, jetzt aber ist es zu dunkel.
Sie waren halt nicht in der Depression und dann haben Sie alles positiv aufgefasst, ne? So ist das. Ne?
Aber da musste ich erstmal wieder hinkommen.
Ja. Du hast zwei Kinder, ja? Hat überhaupt nie mitgekriegt, so eine depressive Phase?
Doch.
Ja?
Zu der Corona-Zeit.
Ja, das war dann die dritte Phase?
Das war die dritte Phase und da bin ich auch in ein tiefes Loch gefallen. Und da war ich einfach wahnsinnig dankbar, Jens an meiner Seite zu haben, meinen Mann. Mhm. Gut, wir sind nicht verheiratet, aber ich sage mal mein Mann, ne? So mit 40 ist das irgendwie komisch, wenn man sagt, mein Freund oder mein Lebensabschnittspartner, hört sich auch negativ
an.
Mein
eingetragener Lebenspartner.
Mein eingetragener Lebenspartner, genau. Dass ich ihn hatte, weil der hat das dann gewuppt, ne? Mit den Kindern und mit dem Haushalt und mit allem. Wenn die Kinder dann mal in mein Zimmer reingekommen sind, also wir haben gesagt, Mama geht's gerade nicht so gut, die ist krank. Die braucht viel Ruhe. Ja, aber es hat schon alle belastet sehr.
Wie alt waren die Kinder zu dem Zeitpunkt?
Ja, wann war denn das? Wann war denn die Hochzeit von Corona?
Naja, so
Leute.
4-5 Jahre her, oder?
Ja, da war das.
2019 ging es ungefähr los, gell? 2020. Ne?
5, also ja, dann waren die noch klein. Die waren noch klein. Ja, aber ich habe nicht mehr gestillt.
Haben Sie eine Idee, warum die Corona-Zeit für Sie negativ war?
Ich habe da gerade frisch angefangen bei Bettys Diagnose. Musste pendeln. Dann war es ja auf einmal so, dass die Kitas geschlossen hatten. Keine Betreuung, mein Mann selbstständig. Ich in Köln und ich wusste nicht mehr, wie ich das alles machen soll. Und dann diese Aussichtslosigkeit, dieses, wann hat das denn ein Ende? Man wusste nicht, wann ist denn wieder die Normalität da? Und das war schon für mich zu viel. Ich habe gedacht, ich muss jetzt hier eine Leistung erbringen. Ich möchte gut sein in meinem Job. Ich habe aber auch die Kinder und mein Mann muss doch auch arbeiten. Wie kriegen wir das hin? Und das konnte ich nicht handeln. Und ja, einfach.
Ja, da sind Sie nicht alleine. Gell? Das sind ungefähr hochgerechnet 2 Millionen Menschen, hat sich ihre depressive Erkrankung verschlechtert.
Ja.
Manche haben Rückfälle bekommen oder es wurde schwerer. Und was häufig angegeben worden ist, dass der Tag unstrukturiert ist, vielleicht nicht im Office oder im Beruf, und hat dann viel Zeit zum Grübeln, man macht keinen Sport, auch der Schlaf ist verändert, man liegt länger im Bett, was bei vielen negativ ist. Aber bei Ihnen war es jetzt eher die Überbelastung, die Sie dadurch hatten, ne?
Ja, ja.
Oder haben diese Faktoren auch eine Rolle gespielt?
Es war einmal die Überbelastung, aber es war auch, genau wie Sie schon sagten, die Struktur fehlte. Es war ein ganz anderer Alltag. Es hieß ja dann, okay, Homeoffice. So, wie ist das denn? Wie soll man das denn machen? Homeoffice. Und zum Teil war Jens dann ja auch alleine mit den Kindern. Und wir sind jetzt keine Medienfreunde, dass wir die Kinder jetzt da vorm iPad oder so parken. Fernsehen haben wir gar nicht. Das heißt, die wollen betreut werden. Die waren in so einem Alter, da waren die auch noch nicht so selbstständig.
Ja.
Und das heißt, er konnte nicht arbeiten. Und dann abends waren wir fix und fertig. Ja, so, da ist man nur noch tot ins Bett gefallen. Und ich musste dann Text lernen. Ja, das ging vorne und hinten nicht. Also das war Horror.
Aber du hast nie mit Medikamenten zu tun gehabt.
Nein.
Das ging alles über die Psychotherapie, die Hilfe.
Genau, über die Therapie, über das Verständnis meiner Angehörigen, auch die Unterstützung von denen. Da habe ich mich auch, ehrlich gesagt, strikt gegen gewehrt. Ich war da auch nicht so offen für. Das stand mal im Raum. Aber ich war dann sehr dankbar, dass die ganzen Sachen angeschlagen haben und dass es aufwärts ging. Und was mir auch geholfen hat, das wird auch total unterschätzt, ich weiß nicht, vielleicht können Sie auch was dazu sagen. Meine Schwiegermama meinte dann so, du solltest mal ein großes Blutbild machen. Also wirklich alle Werte mal kontrollieren lassen. Und ich hatte einen ganz krassen Vitamin-D-Mangel. Also im Grunde alle Werte waren im Keller. Es kam dann auch raus, dass ich Hashimoto habe mit der Schilddrüse, war auch was nicht in Ordnung. Und als ich dann zusätzlich angefangen habe mit hochwertigen Präparaten das aufzubauen, ging es mir auch mental immer besser. Also zusätzlich zu der Therapie hat mir das sehr geholfen. Ja, also ich habe das Gefühl, es wird oft unterschätzt.
Ja, die Studienlage ist da nicht so klar. Ne? Es gibt ja alles möglich, Omega-3-Fettsäure, Vitamin, Zink, unzähliges wird immer wieder diskutiert. Und dann gibt es auch wieder mal eine Studie, die ist positiv und dann gibt es wieder zwei, die finden keinen Effekt. Wir selber haben eine Studie gemacht mit Nahrungsergänzungsmittel versus Placebo und auch mediterrane Diät. Das war noch ein anderer Behandlungsarm und da kam leider jetzt nichts raus, dass dadurch irgendwelche Depressionen vorgebeugt werden könnte. Aber gesunde Ernährung tut uns allen gut. Ne?
Ja.
Du sagst ja, wie wichtig deine Familie und dein Mann für dich war und das ist eine Frage, die uns ein Hörer vorab geschickt hat. Ist es möglich, Beziehungen in denen beide Teile an Depression erkrankt sind, zu führen? Herr Hegert, das klingt natürlich schon sehr dramatisch, oder?
Hängt von der Schwere der Erkrankung ab, ne? Und wie oft jemand in dieser Phase ist. Ne? Denn wenn es jetzt nur alle paar Jahre mal auftritt, so eine depressive Phase, dann ist es vielleicht sogar ein gewisser Vorteil, weil man auf noch mehr Verständnis stößt und das ja auch einem gegenseitig näher bringen kann, wenn man solche Erlebnisse teilen kann und da merkt der andere, der weiß, wovon ich rede. Das ist ja manchmal auch im Krankenhaus so, dass die Menschen dann merken, ja, das sind auch andere, die wissen ganz genau, was ich meine. Es gibt Patienten, die sagen, ich merke sofort, ob der andere weiß, was eine Depression ist oder nur was gelesen hat. Das merkt man ziemlich rasch. Das ist bei Ihnen auch so gewesen, dass Sie da das Gefühl haben, naja, der hat tatsächlich das Gleiche erlebt wie ich. Denn es ist ja was anderes als jetzt eine Reaktion auf die Bitternisse des Lebens. Das ist ja was ganz anderes, eine Depression.
Ja, also im näheren Umfeld hatte damit keiner eine Berührung gehabt. Also ja. Da stand ich eher so ein bisschen alleine mit da. Ja. So, aber umso schöner war es, dass Jens in seiner Kraft war und dass er mich da so toll unterstützen konnte, obwohl das für ihn natürlich auch alles andere als leicht war, weil er mich halt so als Powerfrau kannte. Und jetzt merkt er auf einmal, ui, die funktioniert ja gar nicht, ne? Und hat so düstere Gedanken. Das hat ihn natürlich auch sehr belastet, ja.
Da ist noch eine Frage eines Hörers, die mich überrascht, aber das kann vielleicht sich an Medikamenten in der Nebenwirkung orientieren. Wie kann ich mit dem Verlust meiner Libido umgehen? Oder ist es generell ein Symptom bei Depressionen?
Ja. Also ich sag mal so, ne? Ja. Also ich war ja nicht mal fähig, irgendwie zu duschen, ne? Ja. Geschweige denn dann zu sagen, oh, Schatzi, hast du Lust? Also da denkt man ja überhaupt nicht rein. Ich habe ja nicht mal gegessen. Also das ist dann überhaupt kein Thema mehr. Ja. Obwohl ja generell Libido in der Langzeitbeziehung ist ja generell ein spannendes Thema. Ne? Kann das ja auch selbst, wenn man in seiner Kraft sein kann, immer in seiner Kraft, das kann es ja sein in so einer langen Beziehung, dass man sagt, jetzt ist mal eine Phase, da habe ich jetzt nicht Lust jeden Tag irgendwie. Ne? Ja. So, und der Mann halt ja, und dann kommt die Diskussion auf. Ja. Nee, also das ist dann wirklich, da denkt man einfach nicht dran.
Ich kann es natürlich bestätigen dass jetzt viele Patienten sagen, dass man da alles andere jetzt, auch bei Männern, ne, als an Sex denkt. Hinzu kommt noch, dass Antidepressiva einige von ihnen, nicht alle, auch die Libido oder zumindest die Orgasmusfähigkeit beeinträchtigen. Das ist manchmal eine Nebenwirkung, die, wenn es länger besteht, dann auch zum Absetzen natürlich führt oder umstellen auf ein anderes Antidepressivum. Ja, das ist jetzt nicht die Zeit, wo man den wilden Sex hat, ne, die Depression.
Wie kann man denn generell diese Angst vor Medikamenten, wie geht man damit um, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, also in dem Fall bei der Patientin, bei dem Patienten, da werden die Medikamente schon dringend angesagt und man hört, nein, da will ich gar nichts damit zu tun. Aber was macht man dann als Arzt?
Das Wichtige ist zu verstehen, was eine Depression ist. Wenn man glaubt, das ist jetzt eine Reaktion auf die Trennung oder das ist jetzt eine Reaktion auf die Schwangerschaft, dann erscheint es einem ja abwegig, jetzt da Medikamente einzunehmen. Aber wenn man erkennt, das ist eine richtige Erkrankung, auch eine Gehirnerkrankung, dann hat man ein bisschen eine andere Haltung dazu. Und ich kenne viele Patienten, die haben Jahre gebraucht. Ne? Die waren immer ablehnend, kamen mit der Psychotherapie alleine, aber nicht richtig raus. Und die haben dann die Medikamente probiert und haben sehr gute Erfahrungen gemacht. Plötzlich ging das Leben ganz anders weiter. Ich finde diese ablehnende Haltung völlig verständlich, wenn man eben das Krankheitsmodell hat, dass die Lebensumstände sind entscheidend. Das ist, glaube ich, der Kern. Und dann natürlich die Sorge, man wird abhängig oder ich bin nicht mehr ich selbst. Die Persönlichkeit wird verändert, was ja nicht der Fall ist. Das sind noch andere sehr häufige Ängste, die dazukommen. Es gibt keinen Drogenschwarzmarkt und auch keine Dosissteigerung. Also man wird nicht süchtig auf Antidepressiva. Und die Persönlichkeit wird durch die Erkrankung verändert. Das haben Sie ja drastisch geschildert, dass Sie sich selber nicht mehr wiedererkannt haben. Ja. Und wenn Sie Medikamente nehmen, dann sagen die Menschen in der Regel, jetzt bin ich so, wie ich mich kenne.
Mhm. Isabel, wenn ich das richtig sehe, dann bist du jetzt schon einen ziemlich ordentlichen Zeitraum ohne Depression unterwegs.
Ja, Gott sei Dank. Ja? Klopf auf Holz, du.
Ja, und auch kein Schatten irgendwo in der Ferne, wo man denkt, ah, könnte sich wieder, weil du auch Techniken für dich hast, das heißt, wenn das erste Symptome auftreten.
Ja, radikal absagen, radikal zurückrudern, raus, mir tut das so gut, spazieren zu gehen, raus in die Natur. Ich muss jetzt keinen krassen Sport machen, aber einfach in Bewegung bleiben und einfach einen Gang zurücknehmen, auch sich nicht so viel vorzunehmen. Und ja, das hat mir einfach total geholfen. Also ich habe das Gefühl, ich bin da auf einem guten Weg. Und sollte das mal wieder so sein, dass ich in so eine Phase rutsche, weiß ich jetzt, es gibt einen Weg daraus. Und ich habe auch keine Scheu, mir Hilfe zu holen. So.
Warum auch?
Ja. Aber hatte ich ja damals.
Ja.
Hatte ich ja damals. Das war ja ganz schlimm, sich das einzugestehen, dass ich jetzt so Therapie muss. So, das war für mich ein großes Ding. Und ja, deswegen läuft es gerade sehr gut.
Ne? Toll.
Danke. Ja.
Vielen Dank. Diese wunderbare Folge können Sie in der ARD Audiothek hören oder wo immer es Podcasts zu hören gibt. Isabel Horn, großartiger Gast heute. Danke dir.
Ich danke dir.
Vielen Dank. Professor Hegerl, unser Experte, wie immer, und Vorsitzender der Stiftung. Und mein Name ist Harald Schmidt. Seien Sie nett zu sich. Vielen Dank fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal.
Bis denne.